Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir. Ich möchte euch einladen, die Bibeln aufzuschlagen. Ich möchte direkt zu Beginn den Predigttext lesen. Schlag gerne mit auf, Johannes Kapitel 5, die Verse 17 bis 29. Johannes Evangelium Kapitel 5, die Verse 17 bis 29. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt. Und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich bete. Herr, wir möchten uns jetzt deinem Wort widmen. Wir möchten hineinschauen und diese wunderbaren und tiefen und großartigen Wahrheiten verstehen, die du uns hier verkündest. Wir müssen bekennen, dass wir von uns aus diese Tiefe deiner Wahrheiten nicht ergründen können. Und so musst du wirken, Herr. Danke, dass du mitten unter uns bist und so wirke durch deinen Heiligen Geist. Gib uns Verständnis von deinem Wort. Und gib mir Kraft und Ruhe in der Verkündigung. Zu deiner Ehre. Amen. Eine Frage beschäftigt die Menschheit schon immer und immer wieder. Samuel hat sie eben schon angeführt. Die Frage lautet: Ist Jesus Gott? Dass Jesus als historische Person existiert hat, das ist belegt und auch selbst in der säkulären Geschichtsforschung anerkannt. Aber war dieser Jesus auch wirklich Gott? Wie ein Felsen, der im Meer steht und gegen den Stürme immer wieder Wellen gegenschmettern, so ist auch die Frage nach der Gottheit Jesu immer wieder angegriffen worden. Ein gewisser Arius von Alexandria zum Beispiel, ein Geistlicher, der im 4. Jahrhundert gelebt hat, sagte, dass der Sohn Gottes nicht ewig sei und somit auch nicht gewesensgleich mit Gott dem Vater. Er sei nicht Gott, behauptete er. Das Konzil von Nicäa verurteilte diese Lehre und formulierte dann als Gegenwehr das nizäische Glaubensbekenntnis, in dem Jesus als Gott bekannt wird. Aber dann schon im 7. Jahrhundert nach Christus entstand der Islam. Und der Islam erkennt zwar Jesus als Propheten, als Messias an, aber die Vorstellung seiner Göttlichkeit, die lehnen sie ganz strikt ab. Im Koran heißt es dazu, Sure 4, Vers 171, der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Gottes. Er sei vielleicht ein Prophet, ein Lehrer, aber niemals Gott. Im 19. Jahrhundert entstand die Lehre der Zeugen Jehovas. Sie lehren, dass Jesus das erste Geschöpf sei und identifizieren Jesus mit dem Erzengel Michael und sagen, Jesus ist nicht wesensgleich mit Gott. Er sei ein Engel, aber nicht Gott. In der liberalen Theologie, geprägt durch Denker wie Schleiermacher oder Bultmann, wird die Göttlichkeit Jesu meistens nur symbolisch betrachtet. Ja, die Göttlichkeit Jesu war ein Mythos, keine reale Wirklichkeit. Er sei nicht Gott. So sehen wir, die Lehre der Gottheit Jesu ist über die Geschichte hinweg angefochten. Gewisse Religionen, gewisse Strömungen verneinen die Gottheit Jesu. Und was glaubst du heute? Wie positionierst du dich heute? Ist Jesus Gott? Ist er gleichermaßen wahrer Gott, wie er auch wahrer Mensch ist? Oder ist vielleicht die genaue Klärung dieser Frage gar nicht so wichtig? Also muss man, reicht es nicht an Jesus als Propheten, als Lehrer zu glauben, als Vorbild ihn anzuerkennen? Muss man am Ende wirklich an ihn als Gott glauben? Macht es einen Unterschied, ob man an Gott den Vater glaubt? Oder muss man auch wirklich an den Sohn als Gott glauben? Wenn wir in die Bibel, das Wort Gottes hineinschauen, insbesondere wenn wir das Johannesevangelium lesen, stellen wir jedoch fest, es gibt definitiv einen Unterschied, ob du an Jesus als wahren Gott glaubst oder nicht. Einen ewigen Unterschied. Erinnern wir uns mal, was in Johannes 20, Verse 30 und 31 steht, die Verse im Johannesevangelium, die den Zweck des Buches erklären. Da heißt es, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, mit dem Zusatz, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir werden anhand der heutigen Textstelle begründen können, dass die Formulierung der Sohn Gottes auch eindeutig meint, dass Jesus Gott ist. Und somit ist der Glauben an den Sohn Gottes und somit auch der Glauben an die Gottheit Jesu eine Voraussetzung für das ewige Leben, wie es Johannes hier schreibt. In gleicher Weise hat es auch Jesus selber gesagt, Johannes 3, Vers 16 bis 18, diese bekannte Verse, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und jetzt Achtung, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Auch hier wird der Glaube an den Sohn Gottes, den wahren Gott, verknüpft mit dem ewigen Leben. Harte Worte gebraucht Johannes, wenn er sagt, das Gericht ist schon bereits ausgesprochen, wenn du nicht glaubst. Aber gleichzeitig sind es auch so heilsame Worte hier geschrieben, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, dann hast du ewiges Leben und kommst nicht ins Gericht. Der Glauben an Jesus Christus als Gott ist wie ein Schlüssel, der die Tür zum ewigen Leben öffnet. Ohne diesen Glauben bleibt die Tür verschlossen mit dramatischen Folgen. Unser heutiger Predigttext, Johannes 5, Vers 17 bis 29, zeigt das eigentlich in gleicher Weise auf, wie wir es eben schon betrachtet haben. Jesus ist Gott. Jesus ist wesensgleich mit Gott, dem Vater. Und deshalb gilt, wer Jesus annimmt als Retter und Herrn, der nimmt Gott an. Der nimmt Gottes Rettung an, der nimmt Gottes Heil an. Wer Jesus ehrt, der ehrt Gott, denn Jesus ist Gott. Und andersrum herum gesagt, wer Jesus nicht ehrt, der ehrt Gott nicht, denn Jesus ist Gott. Und wer Jesus ablehnt, der lehnt auch den Vater ab. Es gibt keinen Mittelweg. Jesus ist Gott und das fordert heute eine Entscheidung. Es ist mittlerweile einige Wochen her, dass wir uns mit dem Anfang von Johannes Kapitel 5 beschäftigt haben. Daher möchte ich kurz einen Rückblick geben, was bisher in diesem Kapitel 5 passiert ist. Die ersten 16 Verse von Johannes Kapitel 5 handeln von der Heilung am Teich Bethesda. Jesus, er kommt nach Jerusalem, geht an diesen Teich Bethesda und heilt dort einen Mann, der 38 Jahre krank war. In seiner Barmherzigkeit gebraucht Jesus seine Kraft, um diesen Mann zu heilen, um Gutes zu wirken. Aber die Juden, die religiösen Führer Israels, die verabscheuten diese Tat. Sie regten sich auf, sie meinten, Jesus habe den Sabbat gebrochen. Er habe gearbeitet, was unter dem Gesetz Moses den Menschen verboten war. Jesus ergeht auf diese Anschuldigung zunächst gar nicht ein, sondern er sucht diesen Gelähmten, den Geheilten, wieder auf und sagt zu ihm, Vers 10, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Jesus sagt hier, es gibt etwas viel Schlimmeres, als 38 Jahre krank zu sein, die ewige Verdammnis. Und dieses Thema, der Zustand des Menschen in der Ewigkeit, wird uns im heutigen Text dann auch wieder aufgegriffen. Ja, die Juden waren aufgebracht. Was maß sich dieser Mann hier an? Die Juden reagieren mit Ablehnung, aber auch noch mehr als das. Sie beginnen, ihn zu verfolgen. Das heißt dazu in Vers 16, und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Sie sehen in Jesus einen Menschen, der sich über ihre genauen Vorstellungen von der Einhaltung des Sabbats hinwegsetzt und setzen das gleich, dies damit gleich, dass er Gottes Gebot bricht. Und Jesu Reaktion auf diese Verfolgung, die ja die Juden jetzt starten, finden wir in dem heutigen Text. Er reagiert mit einer Erklärung zu seiner Gottheit und stellt sich damit den Vorwürfen der Juden entgegen. Den ersten Teil, den wir in dieser Rede jetzt sehen wollen, in dieser Rede, in dieser Antwort Jesu, ist Jesu Bekenntnis, sein Bekenntnis. Jesus flüchtet nicht vor den Juden. Er sucht sich auch nicht bewaffnete Kämpfer, um sich jetzt zur Wehr zu setzen. Nein, es heißt, Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Diese Worte müssen für die Juden wie ein Donnerschlag gewesen sein. Hat er das wirklich gesagt? Hat er eben tatsächlich Gott mit mein Vater angesprochen? Als Volk hat man das vielleicht noch irgendwie gelten lassen. Ja, Gott ist ja der Vater von unserem Volk, aber das persönlich zu sagen, das wagte sich doch sonst niemand. Niemand traute sich zu behaupten, eine derartige innige Gemeinschaft, eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Aber Jesus tat es. Jesus bezeugt hier seine einzigartige Stellung in der Beziehung zu Gott, dem Vater. Er ist es, der in dieser perfekten, innigen, liebevollen, herzlichen Beziehung zu Gott, dem Vater steht. Denn er ist dieser einzig geborene Sohn. Also er ist nicht geschaffen, sondern er geht aus Gott hervor. Er teilt Gottes Natur. Er ist auch derjenige, von dem Gott, der Vater, bei seiner Taufe bezeugt. Matthäus 3, Vers 17. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Weiter sagt Jesus, dass sein Vater bis jetzt wirkt und genauso auch er. In gleicher Weise, wie der Vater wirkt, so wirkt auch der Sohn. So wie der Vater wirkt, ausdauernd, unaufhörlich, bis jetzt in diesem Moment, so wirkt auch der Sohn. Andauernd, unaufhörlich, bis jetzt in diesem Moment. So wie der Vater schon immer gewirkt hat, so wirkt auch der Sohn schon immer. Es gibt keinen Unterschied in dem Wirken zwischen dem Vater und dem Sohn. Ihr Wirken ist eins. Jesus erhebt dadurch die Diskussion um die Heilung am Sabbat auf ein ganz neues Level. Er lässt sich nicht auf den Streit ein, was jetzt denn genau am Sabbat erlaubt ist, sondern er zeigt durch dieses Bekenntnis, ich bin Gott und ich wirke als Gott. Die Heilung am Sabbat, es war ein göttliches Wirken, was nicht mit Gesetzen beurteilt werden darf, das für Menschen gemacht ist, geschweige denn mit menschengemachten Geboten. Jesus ist Gott. Die Juden verstehen dieses Bekenntnis ganz eindeutig. Das zeigt uns Vers 18. Dort wird uns erklärt, wie jetzt die Juden auf diese Stellungnahme reagieren und was sie verstanden haben. Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst gottgleich machte. Die Juden verstanden ganz genau, was Jesus hier sagen wollte. Jesus machte sich mit dieser Aussage gottgleich. Das war ihnen klar. Kein Mensch kann von sich selbst aus seinem eigenen Stand heraus sagen, dass Gott der Vater ist, sein Vater ist. Und kein Mensch kann behaupten, genauso wie der Vater seit jeher schon immer gewirkt zu haben. Das kann nur jemand behaupten, der auch selber Gott ist. Daher wollen die Juden Jesus töten. Sie sahen in seinem Gottesanspruch die wohl höchste Form der Gotteslästerung. Sie sahen in ihm einen Lügner, einen Hochstapler. Was maßt er sich an? Und in der Tat gibt es auch nur zwei Reaktionsmöglichkeiten auf das Bekenntnis Jesu. Entweder es ist wahr und Jesus muss als Gott geehrt und angebetet werden, oder seine Aussage war eine Lüge und damit teuflisch und verführerisch und man muss sich von ihm abgrenzen. und zur Wehr setzen. Dazwischen gibt es keinen Mittelweg. Entweder er ist Gott oder er ist es nicht. Wir müssen eine Wahl treffen. Glauben wir heute Jesus? Diese Wahl, diese Entscheidung, die müssen wir treffen mit dem Blick auf Wahrheit. Wahrheit, die wir in Gottes Wort finden, der einzig unwandelbaren Wahrheitsquelle. Schon das Alte Testament spricht von diesem kommenden Retter, der mehr als nur Mensch ist, der auch Gott ist, ein göttlicher Erlöser. Jesaja 7, Vers 14, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott ist mit uns, das bedeutet dieser Name. Und so wird hier schon angekündigt, dass der Messias Gott selbst in Menschengestalt ist. So auch in Jesaja 5, Vers 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dieser kommende König, dieser kommende Messias wird ausdrücklich starker Gott genannt. Das Neue Testament bekräftigt diese alttestamentlichen Hinweise eindeutig. Jesus wird nicht nur als Mensch, sondern auch als Gott in Fleisch bezeugt. Johannes 1, Vers 1 und 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hier ist klar, das Wort, dieses Logos, das ist Gott selbst. Und dieses Wort ist Mensch geworden in Jesus Christus. Die Evangelien sind voll von Taten, die Jesu Gottheit bestätigen. Er verwandelt Wasser zu Wein, er stillt den Sturm, er heilt Aussätzige, er lässt Lahme wieder gehen, er vermehrt Brot und Fisch, er lässt Blinde sehen, lässt Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf. Er ist Gott, es sind göttliche Taten, es sind göttliche Wunder. Als Thomas den auferstandenen Jesus sieht, ruft er aus, mein Herr und mein Gott. Jesus, er weist ihn nicht zurecht, sondern er nimmt dieses Bekenntnis an, weil es wahr ist. In Kolosser 2, Vers 9 heißt es über Jesus, denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nicht ein Stück der Gottheit fehlt in Jesus. Sie ist vollständig in ihm. Er ist wahrer Gott. Im Anschluss an die heutige Textstelle führt dann Jesus selbst noch 5 weitere Zeugen auf, die auch seine Gottheit bestätigen. Und noch viele weitere Stellen und Argumente könnten aufgeführt werden, die eindeutig klarstellen, Jesus ist wahrer Gott. Was ist deine Reaktion auf diese Wahrheit? Die Juden, sie reagierten mit Verfolgung und wollten Jesus umso mehr töten. Doch Jesus erweicht auch jetzt nicht zurück, sondern er gibt eine Erklärung ab über seine Beziehung zu Gott, dem Vater. Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Jesus kennzeichnet die Worte, die er jetzt ausspricht, mit einer ganz ausdrücklichen Wichtigkeit. Er erklärt nun, wie die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und ihm, dem Sohn Gottes, aussieht. Wir halten einen tiefen Einblick in diese harmonische Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und Jesus ernennt dabei mehrere Merkmale. Und ich möchte heute auf 4 dieser Merkmale der Beziehung eingehen. Ich orientiere mich dabei an dem Wort denn, was in diesen folgenden Versen 4-mal vorkommt. Das erste Merkmal lautet, der Sohn handelt wie der Vater. Das heißt in Vers 19b, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus, er handelt in völliger Abhängigkeit zu Gott, dem Vater. Er handelt in vollkommener Übereinstimmung mit dem, was der Vater tut. Zwischen dem Vater und dem Sohn, da gibt es keinen Widerspruch, sondern eine vollkommene Einheit des Wollens und des Handelns, eine göttliche Harmonie. In früheren Zeiten, da war es üblich gewesen, dass die Söhne den Beruf des Vaters erlernten. Vor allem im Handwerk war das ganz üblich, wenn der Vater Tischler war, dann war das meistens auch der Sohn. Und so lernte der Sohn von klein auf die Tätigkeiten des Vaters. Er arbeitete mit ihm, lernte dabei auch seine Werte kennen, seine Handhabungen, wie er die Dinge fertigte. Und mit der Zeit war das Werk des Sohnes identisch mit dem, was der Vater getan hatte. Sie taten die gleiche Arbeit. Es war da kein Unterschied mehr zu erkennen. Das Werk des Sohnes spiegelte das Wesen des Vaters wider. So ist es auch ähnlich mit Jesus. Das Werk Jesu, es trägt die Handschrift des Vaters. Wenn der Vater erschafft, dann erschafft der Sohn. Wenn der Vater heilt, dann heilt auch der Sohn. Wenn der Vater vergibt, dann vergibt auch der Sohn. Wenn der Vater richtet, dann richtet auch der Sohn. Wie der Sohn in der Werkstatt des Vaters arbeitet, so handelt Jesus in Gottes Werkstatt. Er tut die Werke des Vaters. Das zweite Merkmal umfasst, dass der Sohn in die Pläne des Vaters eingeweiht ist. Wir lesen dazu Vers 20. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Aus dem Motiv von wahrhafter Liebe heraus offenbart Gott der Vater all seine Pläne dem Sohn. Während die Propheten nur Stückwerke empfangen, das lesen wir in 1. Korinther 13, hat der Sohn vollkommene Einsicht in alles, was der Vater tut und wie er handelt. Er weiß alles, was der Vater tut, weil er in dieser ewigen Gemeinschaft und gegenseitiger Liebe mit ihm verbunden ist. Jesus sagte zu den Juden: Was macht ihr so einen großen Aufstand darüber, dass ich diesen Mann geheilt habe? Was macht ihr so ein Theater darüber, dass ich diesem Mann die Bürde abgenommen habe, diese Krankheit? Ich werde noch viel größere Werke tun als das. Ich werde noch viel größere Werke tun, als Wasser zu weinen, als Kranke zu heilen, als den Sturm zu stillen. Es wird noch dramatisch größer werden. Was diese Dinge sind, diese größeren Dinge, das wird dann noch vor allem in Abvers 25 deutlich, zu denen wir noch kommen werden. Das dritte Merkmal der Beziehung ist, dass der Sohn hat die Kraft wie der Vater. Der Sohn besitzt dieselbe Kraft, dieselbe Autorität wie der Vater. Vers 21 heißt es: Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welch er will. Damit wird deutlich, Jesus hat vollen Anteil an dieser göttlichen Macht über Leben und Tod. Das, was eigentlich nur Gott tun kann, nämlich Leben schenken, Tote aufzuerwecken, das tut genauso auch der Sohn. Er ist Teilhaber dieser göttlichen Wirksamkeit. Nur Gott hat Macht über Leben und Tod und Jesus teilt diese Macht. Vierte Merkmal: Der Sohn richtet in der Autorität des Vaters. In Vers 22 lesen wir: Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Das Gericht ist Ausdruck göttlicher Hoheit. Wer am Ende richtet, das ist derjenige, der das Sagen hat. Und so überträgt der Vater dem Sohn vollständig das Gericht dem Sohn. Damit bestätigt Gott der Vater, dass Jesus die gleiche Autorität und die gleiche Würde besitzt wie er selbst, denn Jesus ist Gott. Jesus spricht hier also in vier Merkmalen über diese Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Man könnte sich das vielleicht vorstellen mit diesem Satz, den Lehrer manchmal sagen: Der Lehrer beendet den Unterricht. Dieser Ausdruck bedeutet mehr nur, als dass einfach nur eine Person beschließt, die Stunde zu beenden. Nein, es ist nicht die Privatperson, sondern es ist der Lehrer in seiner amtlichen Autorität, der der Stunde den Schlusspunkt setzt. Wenn der Lehrer also sagt, der Lehrer beendet den Unterricht, dann betont er damit die Macht, die in seinem Amt steckt. Ähnlich verhält es sich hier mit Jesus. Wenn der Sohn richtet und Leben schenkt, dann tut er das nicht als bloßer Mensch, sondern er handelt im Namen und im Auftrag und in der Macht Gottes selbst. Er tut diese Dinge, weil er der Sohn Gottes ist. Er ist der Sohn Gottes und wirkt damit in der Autorität Gottes. Was bedeutet diese Wahrheit heute Morgen für dich? Was für einen Unterschied macht es für dich und mich, dass Jesus als wahrer Gott in inniger und ehrender Beziehung zu Gott dem Vater lebt? Wieso hat der Vater dem Sohn diese ganze Autorität überhaupt gegeben? Vers 23 gibt uns seine erste Antwort: damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das ist der Grund, weshalb der Vater dem Sohn diese Autorität gibt und diese Dinge zeigt. Das ist der Grund dafür, dass der Sohn diese Macht und Autorität besitzt, damit du und ich den Sohn ehren. Dass wir ihn ehren als Gott. Das ist der Wille des Vaters. Kannst du dir den brennenden Zorn eines Vaters vorstellen gegenüber anderen Menschen, die seinen geliebten Sohn nicht ehren, nicht respektieren? Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Kind nicht respektiert wird, wenn es beleidigt wird, wenn es bespuckt wird, wenn es mit Stöcken geschlagen wird, wenn jemand Dornen in den Kopf und Nägel in die Hände deines Kindes bohrt? Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dein Kind kaltblütig umbringt? Würdest du denn nicht auch diesen brennenden Zorn empfinden? Der Vater, er liebt den Sohn. Und daher hat er bestimmt, dass alle Menschen seinen geliebten Sohn ehren. Daher wird früher oder später sich jedes Knie beugen vor dem Sohn. Die Frage ist also: ehrst du den Sohn schon jetzt? Ehrst du diesen Sohn, den der Vater so sehr lieb hat, dass er ihm all diese Autorität und Macht gibt? Jede Religion, jede Weltanschauung, auch jede Strömung, die sich christlich nennt, muss ausgehend von der Frage beurteilt werden, ob sie den Sohn ehrt. Nur wer Jesus ehrt, kann Gott ehren. Nur wer Jesus als göttliche Autorität im Leben anerkennt, kann Gott ehren. In Zeiten, in denen propagiert wird, dass es alle möglichen Wege geht, um zu Gott zu kommen, in Zeiten, in denen gesagt wird, dass alle Menschen ja am Ende doch an denselben Gott glauben, müssen wir aufpassen, dass sich solche Lehren auch nicht in unsere Gedanken einschleichen. Die Religionen und Strömungen, die ich anfangs auch nannte, den Arianismus, den Islam, Zeugen Jehovas, liberale Theologie, sie schlagen alle dieselbe Richtung ein. Sie leugnen oder zumindest relativieren die Gottheit Jesus und verfehlen damit das Zentrum des biblischen Glaubens. Denn es gilt nach Gottes Wort: wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Wahre Gottesanbetung, wahre Gottesverehrung entscheidet sich an der Haltung zu Christus. Wie kann man eine ehrende Haltung ganz persönlich gegenüber dem Sohn Gottes ausdrücken? Ich möchte drei Dinge nennen. Erstens, durch Staunen über seine Werke. Wenn wir in den Evangelien lesen, begegnen wir einen Jesus, der Wunder tut. Ich habe vorhin schon einige genannt. Er erweckt zum Leben, er heilt, er tut große Wunder. Ist das nicht herrlich und großartig? Ein Staunen darüber ist ein erster Schritt zu seiner Ehre. Wir ehren Jesus, wenn wir mit ehrfürchtigen Herzen seine Taten anerkennen, darin seine Macht und Autorität erkennen. Deshalb nimm und lies, staune über die Werke Jesu. Zweitens bedeutet Jesus zu ehren, ihn anzubeten. Jesus zu ehren und anzubeten bedeutet, ihn mit unserem Stimmengesang, aber auch durch unsere Gebete, unsere Hingabe zu zeigen. Im Gesang, im Gebet unsere Herzen demütigen. Seine Herrlichkeit preisen, seine Größe verkündigen, ja durch die Lieder, die wir singen, durch die Gebete, die wir sprechen. Dadurch erkennen wir ihn als Herrn und Gott an. Wir können dadurch ja seine Macht und seine Liebe verkündigen und ihn dadurch ehren. Diese ja, Form der Anbetung ist auch ein Ausdruck von tiefer Verehrung und Verbundenheit mit ihm. Drittens, indem wir ihn in unserem täglichen Leben als Herrn und Gott anerkennen. indem wir nach seinem Willen handeln. Lieben, wie er liebt. Vergeben, wie er vergibt. In Gottes Reich wirken, wie er in Gottes Reich wirkt. Jesus als Herrn und Gott in unserem täglichen Leben anzuerkennen, bedeutet, unser Handeln, unser Wirken nach seinem Vorbild auszurichten. Nach seinem Willen zu streben, nach seiner Liebe, nach seiner Barmherzigkeit, nach seiner Gerechtigkeit. Wie Jesus zu lieben, bedeutet selbstlos und bedingungslos zu lieben. Nicht nur die nahen Stehenden, sondern auch die Fremden, die Ausgestoßenen und sogar auch die, die uns verletzen. Vergebung üben, wie Jesus vergibt, bedeutet Groll loszulassen, andere von Herzen zu verzeihen, Versöhnung zu suchen, auch wenn es uns schwerfällt. Damit ehren wir Jesus. In Gottes Reich wirken, wie es Jesus tat, fordert uns auf zu dienen, den Bedürftigen zu helfen, die Wahrheit auszusprechen, die Hoffnung in diese gebrochene Welt, in dieser gebrochenen Welt zu verbreiten. Ein Leben in Jesu Fußstapfen, das ehrt Jesus und das ehrt damit auch Gott. Einen weiteren Vers der Anwendung, den finden wir in Vers 24. Ich lese vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Höre und glaube den Worten Jesus, denn wer den Worten des Sohnes Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Lass uns hier auf die Zeitform achten. Hier heißt es nicht, wer glaubt, der wird einmal ewiges Leben haben. Nein, es heißt hier, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat, also jetzt bereits, in diesem Moment, ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das bedeutet zunächst, wenn du nicht glaubst, dann steht dir Gericht bevor. Dann erwartet dich das Urteil Jesu über dein Leben. Dann erwartet dich dieser brennende Zorn Gottes, weil du den Sohn nicht geehrt hast, weil du geistlich tot bist, weil du keine geistlichen Früchte hervorbringst. Aber wenn du den Worten Gottes Glauben schenkst, wenn du den Worten Jesu, die hier stehen, Glauben schenkst, dann passiert dir etwas Wunderbares. Dann erlebst du eine geistliche Auferweckung. Dann erlebst du, wie du geistig vom Tod zum Leben übergehst. Damit kommst du nicht ins Gericht, sondern du bist zum Leben übergegangen. Wie? Indem du Anteil am Christi Tod und Leben erhältst. Paulus erdrückt diesen Gedanken ganz passend aus in Kolosser 2, Vers 13 und 14. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Was für eine Gnade, wenn deine Schuld bereits bezahlt wurde. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du schon durch das Gericht hindurch und darfst leben, schon heute. Deshalb, wenn du heute hier bist und noch nicht glaubst, es sind hier Menschen da, da möchte ich dich ermutigen, glaube den Worten Jesus. Glaube an ihn als Retter und Herr, der für deine persönliche Schuld gestorben ist, der für deine persönliche Schuld am Kreuz bezahlt hat. Denn dann wirst auch du auch schon jetzt vom Tod zum Leben übergehen. Ist das auch nicht ein wunderbarer Trost zu wissen im Blick auf das eigene Lebensende hier auf der Erde, wenn man weiß, im Glauben an Jesus Christus ist mein ewiges Leben sicher. Wenn ich sterbe, wenn mein Leben hier auf der Erde zu Ende ist, werde ich in Ewigkeit weiterleben mit Gott. Ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Woody Bockham, ein amerikanischer Pastor und Autor, ist vor ein paar Wochen im Alter von 56 Jahren gestorben. Und diese Wahrheit, dass er aus Glauben auch nach dem Tod leben wird, war seine felsenfeste Zuversicht. Er sagte einmal in einer Predigt dazu, mit Tränen in den Augen verkündete er, eines Tages wird man das Gerücht hören, dass Woody Bockham nicht mehr lebt.
Glaubt es nicht, denn obwohl ich sterbe, werde ich mit Christus auferstehen. Es wird nicht mein Ende sein, denn Christus ist auferstanden und auch ich werde mit Christus auferstehen. Was für eine herrliche Hoffnung. Wenn du an Jesus Christus glaubst, den Sohn Gottes und an den Vater, der ihn gesandt hast, dann brauchst du dich vor dem Tod nicht zu fürchten, denn du hast ewiges Leben und kommst nicht ins Gericht, denn du bist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Du wirst weiterleben. Daher möchte ich dich ermutigen, auch vor allem, wenn du gerade vielleicht auch schwach im Glauben bist, erinnere dich daran, Jesus ist Gott. Ihm ist alle Macht gegeben. Glaube ihm, vertraue ihm im Leben und im Sterben. Seine Macht ist größer als alle Macht der Welt. Seine Autorität ist unendlich größer als die des Teufels. Seine Stärke besiegt den Tod. Bei ihm darfst du sicher sein. Jesus erklärt also seine Gottheit und dann erklärt er anhand mehrerer Merkmalen, wie diese Beziehung zu Gott dem Vater aussieht. Und nun erklärt Jesus abschließend noch in den Versen 25 bis 29, wie sich seine Gottheit ultimativ zeigt und zeigen wird. Wie sich diese Lehre, die wir gerade betrachten dürfen, diese Wahrheiten, wie das Realität wird, wie das sichtbar werden wird in Raum und Zeit. Jesus, er greift nochmal erneut diese Thematik von Leben und Gericht auf. Und während es Jesus in Vers 24 noch um die Gegenwart ging, schreitet Jesus ab Vers 25 weiter voran, sodass wir jetzt in so einem Zwischenzustand uns befinden von den Zeitformen zwischen Gegenwart und Zukunft. Ich lese Vers 25 und 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Jesus kennzeichnet noch einmal die Wichtigkeit dieses Themas mit wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen könnte man auch sagen. Und dann erklärt er, wie er jetzt schon Menschen zum Leben erweckt und erwecken wird. Dort, wo Jesus ist, passiert Erweckung. Sei es physische Auferweckung, wie es bei Lazarus war. Jesus geht zu dieser Grabhöhle, wo Lazarus schon 3 Tage lag und sagt, Lazarus, komm heraus, und er kommt heraus. Er wird auferweckt. Sei es, dass geistlich Tote zum neuen Leben erweckt werden, wie auch ich das erleben durfte und viele andere. Oder sei es eine Totenauferstehung am Ende der Tage. Dort, wo Jesus ist, da passiert Erweckung, weil er das Leben selbst ist. Er ist nicht nur Verkündiger des Lebens, er ist nicht nur ein Mittelmann des Lebens, er ist das Leben. Das sagt er auch eindeutig in Johannes 14, Vers 6, wir haben es auch hier an der Wand stehen. Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Oder hier nochmal vollständig, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus als der Gottessohn, nur er gibt ewiges Leben. Dabei handelt er nicht egoistisch, sondern wie der Vater, so der Sohn. Er handelt in dieser göttlichen Einheit. Schließlich mündet die Ausführung von Jesus hier in der Zukunft. Also er verlässt Gegenwart und erzählt jetzt Dinge, die ja vollständig die Zukunft betreffen und unterstreicht noch einmal, dass er die Gerichtshoheit hat, von der er in Vers 22 sprach. Hört, was er sagt in Vers 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Jesus, er ist der Richter der höchsten Instanz. Warum? Weil er des Menschen Sohn ist, der Menschensohn ist. Das ist die Begründung. Nun, wer ist dieser Menschensohn? Die Juden zur Zeit Jesus verstanden vermutlich sofort, was und wer damit gemeint ist. Sie kannten die Heilige Schrift ganz gut und insbesondere dann auch den Propheten Daniel, in dessen Buch es heißt, Kapitel 7, Vers 13 bis 14. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das ist das Königtum, das alle andere Königtümer der Erde übertrumpft. Der Menschensohn ist der König, der über alle Menschen richten wird. Und sein Königtum ist unzerstörbar, es ist ewig. Jesus als Menschensohn ist dieser göttliche und ewige Herrscher, dem sich alle unterordnen müssen. Jesus richtet. Das sagt er auch in seiner letzten Ausführung darüber, wie sich seine Göttlichkeit offenbart. Wundert euch nicht, sagt Jesus, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Hier heißt es, alle Menschen, sei es verstorben vor tausenden Jahren oder erst vor kurzem, egal ob reich oder arm, ob jung oder alt, ob man als Toter beerdigt wurde oder ob der Leichnam vollkommen aufgelöst ist, alle werden auferstehen. Niemand entkommt dieser Auferstehung. Niemand entkommt diesem darauf folgenden Gericht. Niemand stirbt, ohne dass er anschließend gerichtet wird. Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und hervorkommen. Und dann wird der Sohn jeden nach seinem Tun richten. Matthäus 25, Vers 31 bis 33, dort sagt Jesus auch zu diesem Thema, wenn aber der Sohn des Menschen kommt, wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Sehr ähnlich 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Jesus, er hat die göttliche Autorität, um das letzte Gericht zu halten. Er wird auf diesem göttlichen Thron sitzen. Und um alle zu richten, wird er alle, die in den Gräbern sind, mit göttlichem Ruf auferwecken. Niemand wird sich diesem Ruf entziehen können. Jesus wird die verwesten und nicht mehr erkennbaren Körper von Mördern, von Ehebrechern, von Dieben, von Lügnern wieder zusammensetzen. Und sie werden alle auferstehen. Zu welchem Zweck? Gericht. Die, welche das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Nun, was ist das Gute, das man getan haben muss? Glücklicherweise gibt uns Johannes 6 da eine ganz direkte und einfache Antwort. Johannes 6, Vers 28 bis 29. Hier wird diese Frage gestellt und beantwortet. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihm, dies ist das Werk Gottes, das hier an den glaubt, den er gesandt hat. Das Zentrum des Guten im Sinne der Bibel ist es, dass wir an Jesus Christus glauben. Wer auch immer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer glaubt, ist durch dieses Gericht hindurchgedrungen. Und deshalb glaube ihm, vertraue ihm. Was für ein wunderbarer Trost ist es auch zu wissen, dass wir unsere entschlafenen Geschwister wiedersehen werden. Wenn du um verstorbene Glaubensgeschwister trauerst, dann darf ich dir diesen Trost zusprechen, von dem wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 17 lesen. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wir werden zusammen bei dem Herrn sein. Wer sind wir? Alle, die geglaubt haben. Es kommt eine Zeit, wenn Jesus wiederkommt, da werden unsere verstorbenen Glaubensgeschwister ihren Auferstehungsleib erhalten. Übrigens wie auch, wenn wir gestorben sind im Glauben. Und wir werden zusammen bei Gott sein. Lass uns damit ermutigen in Zeiten des Abschieds. Das ist ein großer Trost. Doch die Auferstehung zum ewigen Leben wird nicht die einzige Auferstehung sein. Es wird auch die Auferstehung zum Gericht geben. Das heißt hier, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Was ist die Auferstehung zum Gericht? Es ist genau das, was der Wortlaut sagt. Jesu göttlicher Ruf erweckt die, die das Böse getan haben. Und diese Menschen müssen vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen und Jesus richtet diese Menschen. Das finale Urteil wird ausgesprochen und ausgeübt. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15 redet davon. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, also die Wichtigen und die Unwichtigen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist die Auferstehung zum Gericht. Jesus, er bezeugt seine Gottheit. Er führt an, wie er wesensgleich mit dem Vater ist. Er tut die gleichen Werke wie der Vater. Er weiß alles, was der Vater weiß. Er hat die gleiche Kraft wie der Vater und er wird richten, weil der Vater ihm das Gericht gegeben hat. Er besitzt die Autorität wie der Vater. Wieso geben wir Jesus dann nicht die Ehre, die er verdient? Wir können hier keinen Mittelweg wählen. Entweder er ist Gott und hat damit all die Ehre und all die Anbetung und all die Verherrlichung verdient oder nicht. Lass uns Jesus nicht nur mit Lippen ehren, sondern mit unserem ganzen Leben. Lasst uns staunen über ihn, zu ihm beten, zu ihm singen, ihm dadurch Ehre geben und mit unserem Leben ihm nachfolgen, in seine Fußstapfen treten. Unser Leben sollte sein, ja, wie Thomas es ausdrückt, der Jünger, der Jesus begegnet, nachdem Jesus auferstanden ist. Der antwortet gegenüber Jesus, Johannes Kapitel 20, Vers 28, und das wünsche ich auch uns, dass es unsere Antwort ist auf diese Wahrheit. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Ich lade dich ein zu antworten, auch jetzt im Gebet, steht gerne dazu auf und ich werde abschließen.